Laut Statistik gab es im letzten Jahr in Deutschland 380.000 Eheschließungen im Durchschnittsalter von circa 35 Jahren. Für rund ein Drittel von diesen war es nicht die erste Eheschließung. Im Vergleich dazu gab es vor 70 Jahren noch circa doppelt so viele Eheschließungen. Allein an dieser Zahl kann man einen gewissen Stellenwert von Ehe in der heutigen Gesellschaft ablesen. Heiraten wird anscheinend von vielen gering geschätzt. Und während sich 380.000 Paare für die Ehe entschieden haben, gab es letztes Jahr über 137.000 Scheidungen. Etwa jede dritte Ehe wurde in Deutschland geschieden. Bei dem Thema Scheidung, Wiederheirat und wechselnde Partner müssen wir nicht erst an Gerhard Schröder oder Boris Becker denken. Viele, auch in unserem Umfeld, sehnen sich nach dauerhaften Liebesbeziehungen, aber nur wenige bekommen es hin. Und der Zustand der Christenheit ist heutzutage auch nicht viel besser. Durch unsere sexualisierte Umwelt wird uns dauerhaft gezeigt, wie es nicht sein soll. Und damit meine ich nicht nur die Verführung zur sexuellen Unmoral an sich, sondern auch, wie die Gesellschaft uns Ehe, Familie, Scheidung und Wiederheirat aller Art vorlebt. Durch Filme, Serien, Werbung, aber auch unser Umfeld wird uns etwas vermittelt, was sich immer weiter von dem entfernt, wie es von Gott gedacht ist. Es herrscht viel Unsicherheit und Verwirrung, wie man sich als Christ verhalten soll. Wie denkt Gott über Ehescheidung, Wiederheirat oder das Zusammenleben mit einem ungläubigen Partner nach? Wie kann ich Gott in meinem jeweiligen Beziehungsstatus verherrlichen? Wir wissen, Gott hat uns als Wesen erschaffen, die von Anfang an auf Rat angewiesen sind. Wenn das so ist und Gott ein liebender Gott ist, dann wird er uns natürlich auch den Rat geben, den wir brauchen für dieses Gebiet. Und das tut er, unter anderem durch Paulus, der den Korinthern genau mit diesen Fragen hilft. Uns geht es nicht viel anders als der Gemeinde in Korinth vor circa 2000 Jahren. Wie bei uns heute hatte Ehe auch damals keinen hohen Stellenwert. Scheidung stand auf der Tagesordnung. Es gab ganz verschiedene Formen des Zusammenlebens. Und sexuelle Unmoral war besonders in Korinth sehr stark verbreitet. Und genau aus diesem Umfeld kommen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus. Und wie wir heute, mussten die Korinther damals lernen, wie man in den verschiedenen Lebensbereichen zu Gottes Verherrlichung lebt. Denn dazu sind wir ja erschaffen worden. Und darin finden wir unsere größte Zufriedenheit. Doch die Christen in Korinth haben genau dieses Ziel aus dem Blick verloren. Irrtümer und Probleme haben sich immer weiter ausgebreitet in der Gemeinde und durch ihren Stolz kam es zu Parteiungen und Fehlverhalten in ganz vielen Bereichen. Gerade in Bezug auf Sexualität und Ehe gab es viel Verwirrung unter den Korinthern. Ihnen haben verschiedene Fragen unter den Nägeln gebrannt, die sie Paulus geschrieben haben und auf die er jetzt in dem Brief reagiert. Die beantwortet er. Lasst uns kurz schauen, was wir in den letzten zwei Sonntagen schon zu diesem Thema hatten. Wir betrachten ja fortlaufend den Korintherbrief. Und ihr könnt schon mal Kapitel 6, Vers 20 aufschlagen. Der letzte Vers des letzten Kapitels. Und das letzte Kapitel, was wir betrachtet haben, endete mit der Aufforderung: Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das steht da. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wie bekommen wir das hin? Ja, indem wir Sexualität nicht für uns selbst gebrauchen, dass wir uns nicht um unsere Befriedigung drehen und uns die holen, wo wir wollen, dass wir vor Unzucht fliehen und unseren Leib reinhalten. Genau auf diese Weise verherrlichen wir Gott mit unserem Leib. Direkt danach, am Anfang von Kapitel 7, ruft Paulus die Korinther in etwa auf: Verherrlicht Gott durch eure eheliche Sexualität. Wir haben gesehen, dass Sexualität in den schützenden Rahmen der Ehe gehört. Und wenn wir dort Sexualität richtig ausleben, ist das ultimative Verherrlichung Gottes. Warum? Weil wir mit unserer Einheit in der Ehe ein Fingerzeig auf Gott sind. Wir repräsentieren mit unserer Zweieinheit in der Ehe die perfekte Dreieinheit Gottes. Und wie geschieht diese Einheit praktisch? Wir haben das in Vers 4 ja gesehen, durch selbstlosen, hingegebenen Dienst aneinander. In Vers 4 steht ja, dass der Partner über meinen eigenen Körper verfügt. Mit unserem selbstlosen Dienst aneinander sind wir ein Bild auf Jesus und auf das Evangelium. Denn Jesus hat selbstlosen Dienst ultimativ vorgelebt. Und jetzt kommen wir zu den Versen 8 bis 16 in Kapitel 7. Und da geht es darum, verherrlicht Gott in eurem Beziehungsstatus. Also erst im Leib, dann in der ehelichen Sexualität und jetzt verherrlicht Gott in eurem Beziehungsstatus. So heißt auch die Predigt. Wir haben gesehen, was wir sexuell nicht tun sollen und wie wir stattdessen Sexualität wie Sexualität stattdessen vom Schöpfer gedacht ist. Jetzt brauchen wir aber auch noch Wegweisung, wie wir Gott mit unserem aktuellen Beziehungsstatus verherrlichen können. Denn nicht jeder von uns ist gerade in einer Ehe. Manche sind noch nicht in einer Ehe, manche waren in einer Ehe, aber der Partner ist verstorben. Manche hatten eine Ehe und sind jetzt geschieden. Manche sind in Ehe, aber der Partner, der folgt gar nicht Jesus nach. Da gab es bei den Korinthern eine Menge von Fragen. Muss ich überhaupt heiraten? Darf ich heiraten? Darf ich als Witwer wieder heiraten? Darf ich als Geschiedene wieder heiraten? Wie gehe ich mit meinem Ex um? Wenn mein ungläubiger Ehepartner sich scheiden lassen will, was soll ich tun? Und Paulus beantwortet diese praktischen Fragen und gibt uns göttliche Richtlinien für die Ehe weiter. Wir lesen jetzt den Predigttext, die Verse 8 bis 16. Und beim Lesen, eine Aufgabe an euch, achtet mal drauf, welche Personengruppen von Paulus angesprochen werden. 1. Korinther 7, Abvers 8. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Soweit unser Text. In diesem Abschnitt nimmt Paulus jetzt den Fokus weg von der Sexualität und lenkt ihn hin auf die verschiedenen Beziehungsstati, in denen die Korinther und wir gerade leben. Paulus zeigt auf, wie jeder im aktuellen Beziehungsstatus Gott verherrlichen kann. Ist euch aufgefallen, dass Paulus hier drei verschiedene Personengruppen anspricht? Vers 8, die Unverheirateten und die Witwen. Vers 10, die Verheirateten. Und Vers 12, die Übrigen, die Verheirateten mit den ungläubigen Partnern. Unser Schwerpunkt in der Predigt liegt auf den ersten beiden Personengruppen. Wenden wir uns der ersten Gruppe zu, Vers 8 und 9. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Um wen geht's? Es geht um die Unverheirateten und Witwen. Mit den Unverheirateten meint Paulus hier ledige, aber keine Geschiedenen, denn um die Geschiedenen geht's ja gleich in der zweiten Gruppe noch. Und dann spricht Paulus noch die Witwen an. Das sind Personen, die verheiratet waren und dessen Ehepartner gestorben ist. Soweit so gut. Aber was sagt Paulus jetzt den Witwen und den noch nie Verheirateten? Zwei Dinge. Erstens, wenn ihr ledig bleibt wie ich, dann ist das eine gute Entscheidung. Und zweitens, heiratet, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Auch eine gute Entscheidung. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die wie Paulus fähig sind, ledig zu bleiben. Genau das Gleiche hat Paulus schon in Vers 1 und in Vers 7, in dem vorhergehenden Abschnitt, allen Menschen gewünscht. Paulus wusste aber auch, dass das nicht für jeden Christ gut wäre. Vers 7, schaut mal rein, direkter Vers davor. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Kommen wir schon mal zu einer ersten Anwendung. Wenn du die Gnadengabe des Ledigseins hast, dann lebe diese Gnadengabe aus. Bleib ledig. Das ist ein guter Rat des Paulus. Es ist kein Verbot für die Ehe. Wenn der zukünftige Partner gläubig ist, ist Heirat immer erlaubt. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern es geht um gut und besser. Aber wenn du die Gabe hast, wäre es besser für den Herrn, ledig zu bleiben. Im übernächsten Abschnitt, wo wir demnächst hinzukommen, in den Versen 25 bis 40, spricht Paulus noch ganz ausführlich über Gründe und Vorteile des Ledigseins. Da gehen wir noch ganz genau drauf ein. Hier jetzt nur mal ein paar Vorteile für die Unverheirateten. Vers 32b steht zum Beispiel, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge, der Verheiratete aber um die Dinge der Welt, ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Und Vers 38, also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Unverheiratete und Witwen können einen viel größeren Teil ihrer Zeit für Gottes Reich einsetzen. Verheiratete haben einfach viel mehr weltliche Verpflichtungen. Sie können sich durch Ehe und Familie nicht in dem Maße auf den Herrn konzentrieren, wie ein Lediger das nun mal kann. Auch können sie sich einfacher mal beschränken und leichter auch Schwierigkeiten in Kauf nehmen, als wenn da immer noch so eine ganze Familie dranhängt. Ein aktuelles Beispiel: Jemand von euch, der hier sitzt, ein Single, hat erst vor kurzem die Arbeitsstelle reduziert, um sich noch intensiver geistlich zurüsten zu lassen. Aber gleichzeitig auch, dass diese Person weiter in diese Beziehungen investieren kann, die sie schon hat. Andersherum haben Verheiratete auch Möglichkeiten des Dienstes, die ein Single nicht hat. Aber der Verheiratete muss sich immer zu einem großen Teil mit alltäglichen Dingen befassen. Woran erkenne ich aber jetzt, ob ich diese Gabe des Ledigseins habe? Da schauen wir in Vers 9. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ja, Christen mit dieser Gnadengabe haben vielleicht auch den Wunsch zu heiraten, aber sie können sich beherrschen, ohne dass sie von ihrem unerfüllten Verlangen verzehrt werden. Unverheiratete und Witwen haben die Freiheit zu heiraten, aber sie müssen es nicht. Bist du unverheiratet? Dann prüfe dich, ob du die Gnadengabe hast. Die Gabe scheint recht selten zu sein. Der Standard ist die Ehe. Aber ziehe diese Möglichkeit in Erwägung. Es kann manchmal auch Jahre dauern, bis man herausfindet, ob dieses dauerhafte Ledigsein für dich Gottes Wille ist und du diese Gabe hast. Diejenigen unter euch, denen es aber eher schwer fällt, ihr Verlangen zu beherrschen, bei denen zum Beispiel sexuelle Reinheit ein dauerhafter Kampf ist, denen sagt Paulus, so sollen sie heiraten. Und das Heiraten ist im Griechischen auch ein Befehl, ein Imperativ. Paulus begründet das auch, denn es ist besser zu heiraten, als dass sie sich als Ledige rumquälen. Ein Lediger, der die ganze Zeit vor Verlangen brennt, ist unbrauchbarer für den Herrn als ein Verheirateter, der als hingegebener Ehepartner Gott dient. Für die einen ist die Heirat der bessere Weg, für die anderen ist es das Ledigsein um des Herrn willen. Übrigens, dieser Gedanke, dass man um Gottes Willen für sein Reich auf Ehe verzichtet, ist für die damaligen Juden ein krass neuer Gedanke gewesen. Für einen Juden war Ehe und Nachkommenschaft ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem so viel dran hing. So, ich habe jetzt noch zwei Hinweise für die Singles unter euch. Erstens, in der Regel wird jeder Mensch Jahre haben, wo er mit diesen Wünschen und mit diesem Verlangen zu kämpfen hat. Egal, ob du die Gnadengabe hast oder nicht, man wird sexuell empfindsam in einem Alter, wo man noch gar nicht heiraten kann, wo man die Möglichkeit noch gar nicht hat und noch gar nicht den passenden Partner gefunden hat. Da dauert es noch Jahre. Sei dir dessen bewusst. Und zweitens, habe keine falschen Erwartungen an die Ehe. Ja, die Ehe ist Gottes Geschenk. Sie ist seine Erfindung und sie ist sehr gut. Ehe ist auch der grundsätzliche Plan Gottes für einen Menschen. Ehe, ein Partner, der dich liebt, Sexualität, sind aber nicht das Endziel des Lebens. Es gibt ein viel, viel größeres Ziel als Ehe. Wenn Ehe unsere Erfüllung wäre, würde das zwangsläufig bedeuten, dass ein Lediger nie diese Erfüllung finden kann. Ich rufe dir zu, lerne schon früh, dass Gott der Einzige ist, der dir diese wahre Erfüllung geben kann. Wenn du deinen Wert und deine Erfüllung daran koppelst, ob du verheiratet bist oder nicht, dann verpasst du das, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Nämlich, dass du dich an ihm erfreust und in ihm die volle Erfüllung findest. Und das in dem Umfeld und in dem Beziehungsstatus, in dem du gerade bist. Ehe ist wunderschön, sie ist aber auch hingegebener Dienst. Eine gute Ehe bedeutet viel Arbeit und braucht Zeit. Als Lediger hast du das ultimative Vorrecht, viel Zeit in deine vertikale Beziehung stecken zu können. Trainiert euren Reflex nach oben. Nutzt die Zeit. Es ist unwahrscheinlich, dass du als Verheirateter, als vielleicht auch als Elternteil einmal mehr Zeit hast für Bibel, geistliche Bücher, Predigten, Gebet und den Dienst an anderen als davor. Es wird meistens weniger mit der Zeit. Also nutzt die Zeit für eine tiefere Beziehung zu Gott. Nutzt sie auch mal. Früher bin ich gerne in den Wald gefahren mit dem Fahrrad und habe da Gebetsspaziergang gemacht. Nutzt die Zeit, die ihr habt, für Bibellese. Vielleicht auch für irgendwelche Seminare, wo ihr Dinge über Gott lernt. Vielleicht auch BKO. Sucht aber auch erbauliche Gemeinschaft mit Geschwistern. Ein praktischer Tipp ist auch, treibt Sport, gerade ihr Jüngeren. Das fördert Selbstdisziplin und dient anderen. Gott will dich zum Segen für andere machen. Und alle diese Punkte, die verringern auch die Gefahr von unreinen Gedanken, womit gerade wir Jüngeren öfters kämpfen. Man beschäftigt sich einfach mit was Besserem und dann ist viel weniger Zeit für sowas. Ein Beispiel. Hanna und ich sind gerade mit 3 Kindern in einer Phase, wo Zeit ein sehr knappes Gut ist. Ja, wie dankbar sind wir, dass wir schon vor unserer Beziehung zu Gott kamen, dass wir zum Glauben kamen und dass wir uns damals als Singles intensiver um ein geistliches Fundament kümmern konnten. Und trotzdem hätte ich mir rückblickend gewünscht, dass ich noch mehr Zeit in die Beziehung zu Jesus und den Dienst für ihn gesteckt hätte. Deswegen ihr Jüngeren und Unverheirateten, aber auch der Rest, wie Vers 32, seid besorgt um die Sache des Herrn, wie ihr dem Herrn gefallen könnt. Okay, ich rate dir aber auch, meide Dinge, die für dich vielleicht eine Versuchung sind. Fokussiere dich nicht bewusst auf Partnerwahl und Ehe und versteif dich nicht darauf. Du kannst zwar die Augen offen halten, aber du sollst dich nicht darauf versteifen. Ich habe mal jemanden kennengelernt vor einigen Jahren. Du hast das, jedes Mal, wenn du den getroffen hast, hast du gemerkt, er ist voll auf Suche nach einem Partner. Ja, du hast das im Handeln gemerkt, im Reden, du hast das immer wieder gemerkt. Fast jedes Gespräch hat sich darum gedreht. Das wäre falsch. Dann verpasst ihr viel. Haltet die Augen auf, aber fokussiert euch nicht zu stark darauf. Und wenn ihr den passenden findet, dann fragt euch eine ganz, ganz wichtige Frage. Liebt der andere Jesus mindestens so wie ich? So, noch eine spezifische Anwendung für die Witwen und die Witwer. Ich habe noch ein ermutigendes Beispiel in der Bibel gefunden für euch. Denkt mal an die Geburt von Jesus. Als er in den Tempel gebracht wurde als Baby, da kamen Simon und auch Hanna. Und Hanna war 7 Jahre verheiratet gewesen mit ihrem Mann, bis dieser starb. Dann war sie Witwe. Und sie blieb Witwe und sie ist zu dem Zeitpunkt 84 Jahre alt. Und sie diente treu dem Herrn im Tempel. Da steht, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie betrachtete ihren Beziehungsstatus als Witwe nicht als minderwertig an. Auch wenn sie verheiratet gewesen war, hatte sie als Witwe die Gnadengabe der Ehelosigkeit und diente dem Herrn freudig damit. Okay, zusammenfassend zu Gruppe 1 von 3. Wir haben bei Gruppe 1 von 3 gesehen, dass Paulus Menschen ohne Ehebund anspricht. Noch nie Verheiratete und Witwen. Sie befinden sich in einer von 2 Situationen. Die einen haben die Gabe des Ledigseins. Ihnen empfiehlt Paulus den Weg als Lediger für den Herrn. Die anderen haben die Gabe nicht. Denen gebietet Paulus, dass sie heiraten sollen, da es für sie besser ist. Kommen wir zu Gruppe 2. Gruppe 2 von 3. Wir lesen die Verse 10 und 11. Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Um wen geht es in Gruppe 2? Jetzt geht es um Menschen, die einen Ehebund vor Gott haben. In Vers 10 geht es um Christen, die mit Christen verheiratet sind. Diese Hybrid-Ehen, gläubig mit ungläubig, da geht es dann in der dritten Gruppe drum. Also Christen mit Christen, verheiratet. Und in Vers 11 geht es im Allgemeinen um die Geschiedenen. Hier wird nicht unterschieden, ob sie sich vor oder nach der Bekehrung haben scheiden lassen. Auch diese Geschiedenen befinden sich noch in einem Ehebund vor Gott. Der Ehebund hat vor Gott Bestand, bis einer der beiden stirbt. Wir lesen dazu in Kapitel 7 den Vers 39. Wir spulen einen Schritt vor. Nämlich da steht in Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, also gestorben, so ist sie frei, sich zu verheiraten an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Der Ehebund ist erst aufgehoben mit dem Tod eines Ehepartners. Und auch eine Ehe eines ungläubigen Paares ist vor Gott genauso eine Ehe wie die eines gläubigen Paares. Die Ehe ist eine schöpfungsgemäße Bestimmung, die für alle Menschen gilt, unabhängig ob gläubig oder nicht. Okay, was sagt Paulus ihnen jetzt? Die erste Frage, auf die Paulus eine Antwort gibt, ist: Darf ich denn Initiative Richtung Scheidung ergreifen? Die Antwort ist klar: Nein. Eine Frau soll sich nicht scheiden lassen. Und für den Mann gilt dasselbe. Paulus gibt den Verheirateten hier ein Gebot. Es ist keine Möglichkeit oder Option. Da steht: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Paulus hebt sogar hervor, dass das gar kein neues Gebot ist. Der Herr Jesus hatte Scheidungen schon verboten, als er noch auf der Erde lebte. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 11. Die Verse klingen auch sehr, sehr ähnlich. Deswegen steht hier, der Herr gebietet und nicht Paulus. Was Paulus dagegen zu Gruppe 1 und 3 sagt, ist etwas Neues, was Jesus noch nicht so thematisiert hatte. Aber trotzdem ist es natürlich inspiriert, wie der ganze Korintherbrief. Ein verheirateter Christ mit einem Christ soll sich nicht scheiden lassen. Doch was ist mit denen, die schon geschieden sind? Wie soll man sich als Geschiedener verhalten? Laut Paulus zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt unverheiratet oder man versöhnt sich mit dem Ehepartner. Die griechischen Worte für bleibe unverheiratet und für versöhne dich sind auch beides Imperative, Befehle, in der Befehlsform geschrieben. Also wieder kein möglicher Weg, den sie gegebenenfalls eventuell, wenn sie wollen, einschlagen könnten. Das sind klare Aussagen. Entweder bleibt unverheiratet oder versöhnt euch. So, und jetzt sind wir in einem wirklich heiklen Thema, wozu es sehr, sehr viele Fragen und Meinungen gibt. Es ist ein sehr heißes Eisen, das wir jetzt einfach anpacken müssen, weil wer fortlaufend durch die Bibel predigt, der kommt auch zu solchen Stellen und solche Stellen werden von vielen unterschiedlich gesehen in der Christenheit. Erlaubt Gott nicht in manchen Situationen, dass man sich doch scheiden lassen kann, darf? Und was ist dann mit der Wiederheirat? Darf man das? Wir müssen bei dem Thema sehr rücksichtsvoll und auch einfühlsam mit dem Thema umgehen. Ganz besonders gegenüber denen, die in einer sehr herausfordernden Ehe stecken oder die gar eine Scheidung hinter sich haben. Lasst uns gründlich mit Gottes Wort umgehen, dass wir Antworten auf unsere Fragen bekommen. Und die Antworten gibt's. Schalten wir einen Gang zurück und schauen erstmal, was Gottes Wort sonst noch zu diesem heiklen Thema sagt. Malachi 2, Vers 15, müsst ihr nicht aufschlagen, da sagt Gott: Niemand werde der Frau seiner Jugend untreu, denn ich hasse Scheidung, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Wer seine Bibel regelmäßig liest, der wird aber jetzt einwenden: Ja, aber was ist denn mit dem mosaischen Gesetz? Da erlaubt doch Gott, dass man sich scheiden lassen kann. Die Pharisäer haben doch im Neuen Testament genauso gedacht. Hat Jesus dieses Gesetz von Mose auch für den neuen Bund, in dem wir jetzt leben, bestätigt? Wir lesen Markus 10, das dürft ihr jetzt aufschlagen. Wir müssen ein paar Bibelstellen lesen bei diesem heiklen Thema, dass wir auch ein umfassendes Bild bekommen. Markus 10, die Verse 2 bis 12. Markus 10, Vers 2 steht: Und es traten Pharisäer zu ihm, zu Jesus, und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ihre Frage: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen, also sich scheiden zu lassen? Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten: Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Sehen wir in 5. Mose 24. Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er spricht zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Soweit. Jesus kritisiert die Pharisäer, dass sie in Gottes Gesetz seinen ursprünglichen Plan für die Ehe nicht erkennen. Jesus schlussfolgert daraus: Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. John Piper schreibt dazu, Zitat: Damit wird gesagt, dass Jesus die pharisäische Anwendung von 5. Mose 24 zurückweist und für seine Jünger den Maßstab für die Ehe wieder aufrichtet, der dem ursprünglichen Schöpfungsgedanken Gottes entspricht. Zitat Ende. Neben den eben betrachteten Stellen in Markus 10 und 1. Korinther 7 gibt es noch weitere wichtige Stellen zu dem Thema, wie zum Beispiel Lukas 16, Vers 18, Römer 7, 2 bis 3. Aus Zeitgründen können wir die uns nicht anschauen. Diese Stellen lehnen aber genauso klar und deutlich Scheidung ab und erlauben eine Wiederheirat erst nach dem Tod des Ehepartners. Doch es gibt noch zwei wichtige Stellen. Ihr tut mir jetzt echt leid. Ja, wir müssen da durch. Matthäus 5, 32 und Matthäus 19, 9. Die darf ich jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, sonst bin ich einseitig. Bei all den bisher genannten Stellen, bei diesen klaren, eindeutigen Stellen, wird von vielen Auslegern immer wieder auf diese beiden Matthäus-Stellen verwiesen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ihr packt das. Diese beiden Stellen sind der Grund, warum einige geschätzte Christen zu einer anderen Auslegung kommen als wir. Sie glauben, dass die Bibel Scheidung aufgrund von Ehebruch erlaubt. Ja, das glauben wir auch. Aber diese Ausleger, die sehen in diesen Versen, dass eine Wiederheirat in bestimmten Fällen möglich ist. Und lasst uns nicht vergessen, diese Ausleger, wir schätzen sie sehr, sind Christen wie wir, die mindestens genauso Jesus und sein Wort lieben. Und das dürfen wir in dieser Diskussion nicht vergessen. In Matthäus 5 und Matthäus 19 steht das, was wir auch schon zum Beispiel in Markus 10 gelesen haben, mit einem kleinen Zusatz. In Markus 10, Vers 11 hatten wir geschrieben, das braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen. Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Matthäus 19 spricht von exakt der gleichen Begebenheit wie Markus 10. Das sieht man an dem Kontext. Es ist genau dieselbe Situation, die Markus und die Matthäus aufschreiben. Und Matthäus schreibt, Matthäus 19, 9, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, soweit gleich. Jetzt kommt der Zusatz. Wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und während der Bergpredigt in Matthäus 5 hatte Jesus diesen Satz auch schon mal gesagt. Genauso auch mit diesem Zusatz, außer wegen Hurerei. Und genau wegen diesem Zusatz sagen einige Ausleger, dass Hurerei bzw. Ehebruch eine Ausnahme darstellt, wo Scheidung mit anschließender Wiederheirat erlaubt ist. Lasst mich mal erklären, warum wir das nicht so sehen. Jesus wollte den Pharisäern in dieser Situation eine Antwort geben, warum Scheidung nicht Gottes Willen entspricht. Und deswegen sagt er den Pharisäern erst, dass es von Anfang an nicht so war. Die Scheidebriefe von Mose waren offensichtlich nie im Grundgedanken Gottes. Nach Gottes Plan war die Ehe immer lebenslänglich, bis einer der beiden stirbt. Und dann beantwortet Jesus die Frage, wann wird die Ehe wirklich gebrochen? Und nicht die Frage, wann ist eine Wiederheirat möglich? Darum geht's gar nicht. Es geht darum, wann wird die Ehe wirklich gebrochen? Und auf diese Frage antwortet Jesus deutlich. Wer immer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Sobald man neu heiratet, wird die Ehe nun mal gebrochen. Wenn aber Hurerei vorliegt, wird die Ehe natürlich schon vorher gebrochen. Das heißt, nicht die Wiederheirat bricht die Ehe, sondern die Hurerei hat schon vorher die Ehe gebrochen. Das ist der Grund, warum Markus diese vermeintliche Ausnahme gar nicht wiedergibt, weil beide Aussagen, Matthäus und Markus, sich nicht widersprechen. Sie sagen genau dasselbe aus. Nur Matthäus präzisiert das noch, beziehungsweise Jesus hat es präzisiert und Matthäus gibt das wieder. Wenn natürlich Hurerei vorliegt, dann bricht nicht die Wiederheirat die Ehe, sondern schon die Hurerei. Das heißt, dieser Zusatz in Matthäus ist keine Ausnahme, die eine Wiederheirat legitimiert, sondern dieser Zusatz beschreibt nur den Zeitpunkt des Ehebruchs bei Hurerei. So, Jetzt noch mal ganz kurz konzentrieren, dann haben wir den schwierigsten Punkt überwunden. Ihr seid gut. Hermeneutik, wieder so ein schwieriges Wort, beschreibt das Vorgehen, wie wir die Bibel auslegen. Eine Hermeneutik, das bei Markus offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Ausnahme weggelassen wurde, ist nicht die Hermeneutik, die wir für bibeltreu halten. Denn das würde bedeuten, die Empfänger des Markus-Evangeliums damals und wir auch heute können Markus erst dann richtig verstehen, wenn wir Matthäus daneben legen, wenn wir zusätzlich Matthäus haben. Und das wäre im Grunde genommen der Anfang der Bibelkritik am Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium muss für sich selbst schon widerspruchsfrei den Ratschluss Gottes wiedergeben. Synopse ist gut, wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen, um ein umfassenderes Bild der gleichen Begebenheiten und der gleichen Lehren zu bekommen. Aber wenn wir diese Stelle in Markus erst verstehen können, wenn wir auch Matthäus haben, dann geht das einfach zu weit. So, wir sehen also, eine Scheidung legitimiert keine Wiederheirat, denn die Wiederheirat führt zu Ehebruch. Eine Trennung oder Scheidung ist bei Ehebruch möglich, aber der Ehebund gilt weiterhin, bis einer der beiden stirbt. Kleiner Exkurs. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Situationen, wo eine Trennung ratsam ist, um sich in Sicherheit zu bringen. Wir sprechen zum Beispiel von Missbrauch, von häuslicher Gewalt oder Ähnlichem. Wenn sowas vorliegt, ja, die betroffene Person, wenn sie die innere Stärke hat, kann auch eine solche Situation aushalten für den Herrn, dann ist das okay. Aber das darf man niemand vorschreiben. Die Möglichkeit sollte immer da sein, dass man sich selbst bei solchen Dingen in Sicherheit bringt. Doch das grundsätzliche Ziel ist auch hier Vergebung und Wiederherstellung, soweit das natürlich möglich ist. Aber auch das, auch diese Fälle legitimieren keine Wiederheirat. Exkurs Ende. So, wer bei dieser komplizierten Sache abgeschaltet hat, der darf jetzt wieder aufwachen, darf wieder seinen Rechner hochfahren und es wird einfacher. Lasst uns Gott durch unseren Beziehungsstatus verherrlichen, indem wir ihn widerspiegeln. Aufgrund von Ehebruch ist es möglich, sich scheiden zu lassen. Und schaut mal, Gott hat das sogar selbst getan. In Jeremia 3 gibt Gott Israel den Scheidebrief, weil sie abtrünnig waren und rumhurten. Hat Gott den einmal geschlossenen Ehebund mit Israel aufgegeben und sich ein anderes Volk gesucht? Ein anderes Volk geheiratet? Nein, Gott hasst Scheidung. Er wirbt um Israel, dass es Buße tut und zu ihm zurück umkehrt. Er strebt nach Vergebung und Wiederherstellung. In Jeremia 3, braucht ihr auch nicht aufschlagen, ab Vers 12 steht: Du treuloses Israel, kehre zurück, spricht Jahwe. Ich blicke nicht mehr finster auf dich, denn ich bin gütig, spricht Jahwe. Ich werde nicht ewig nachtragend sein, doch du musst deine Schuld einsehen. Du hast Jahwe, deinem Gott, die Treue gebrochen und bist fremden Göttern nachgelaufen. Unter jedem grünen Baum hast du es getan, aber auf meine Stimme hast du nicht gehört, spricht Jahwe. Kehre doch um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jahwe, denn ihr gehört doch zu mir. Und ein weiteres schönes Bild, wie Gott mit seinem untreuen Volk umgeht, das sehen wir in dem Prophet Hosea. Hosea spiegelt in seiner eigenen Ehe wieder, in seiner eigenen Ehe gegenüber seiner untreuen Ehefrau, spiegelt er Gottes Gnade wieder und wie Gott da mit dem Volk umgeht. Okay, was wir bei dieser Diskussion über Scheidung und Wiederheirat nicht vergessen dürfen, es gibt ein viel größeres Ziel als Ehe. Wir hatten das vorhin schon mal. Wir sind für was Größeres geschaffen worden. Wir sind dafür geschaffen worden, den einzig wahren Gott zu verherrlichen und ihn in dieser gefallenen Welt wiederzuspiegeln. Und das können wir sogar als Geschiedene, die jetzt auch bis zu dem Tod des Ex-Partners ledig bleiben müssen. Es ist schwer. Es ist schwer vorstellbar, wie hart das für die Betroffenen sein kann. Aber lasst uns Gottes Wort folgen, weil er weiß am besten, was gut für uns ist. Er schenkt uns das Wollen und auch das Vollbringen und er wird uns nicht über unser Können versuchen. So, kommen wir zur dritten Gruppe. Ihr könnt aufatmen, das geht auch viel schneller als die anderen Gruppen. Wir sind gleich am Ende. In Gruppe 2 ging es anfangs um Christen, die mit Christen verheiratet sind. Doch was ist, wenn ich als Verheirateter gläubig werde und mein Ehepartner nicht? Darf ich in so einer engen Gemeinschaft mit einem Ungläubigen leben? Was soll ich machen, wenn mein Ehepartner an der Ehe festhält? Werden dann nicht meine Kinder und ich unrein? Und wenn der andere die Scheidung will, soll ich da einwilligen? Kann ich noch meinen Partner vielleicht zum Glauben führen? Um wen geht es zuerst in dem Abschnitt? Verse 12 bis 14 geht es erstmal um Gläubige, die mit einem ungläubigen Partner verheiratet sind, der an der Ehe festhält. Paulus rät ihnen, halte an deiner Ehe fest, wenn dein ungläubiger Partner das auch will. Und das hat sogar positive Auswirkungen für deinen Partner und für deine Kinder. Also ist es Gottes Wille, in der Situation zu bleiben, auch wenn es nicht optimal ist. Wie passt das aber mit der Bibelstelle zusammen, dass wir nicht im gleichen Joch mit Ungläubigen sein sollen? Ja, ein Gläubiger soll keinen Ungläubigen heiraten, Vers 39. Aber wenn du schon verheiratet bist und kommst dann zum Glauben, dann will Gott, dass du an dieser Ehe festhältst. Dieses Wort, so entlasse er sie nicht, ist im Griechischen wieder ein Befehl. Eine Ehe zwischen Ungläubigen ist für Gott genauso ein Ehebund wie eine Ehe von Gläubigen und auch für diese Hybrid-Ehen. Und was bedeutet jetzt Vers 14, dass der ungläubige Ehepartner durch einen selbst geheiligt ist? Ist er durch jetzt die Ehe mit einem Gläubigen zu einem Heiligen geworden? Ist er gerettet? Ist das jetzt noch eine Art von Heiligung? Ja, Paulus meint nicht die stellungsgemäße Heiligung. Er meint auch nicht die fortschreitende Heiligung. Das führt zu weit. Er meint eine vorbereitende Heiligung, wo der Ungläubige dem Evangelium einfach mehr ausgesetzt ist. Heiligen heißt aussondern. Der ungläubige Mann und auch die Kinder sind in dem Sinne ausgesondert, dass sie ein äußeres Vorrecht haben. Sie haben das Glück, eine christliche Frau oder Mutter zu haben, die für sie betet. Das Leben und Zeugnis der Mutter sind göttlicher Einfluss auf diese Familie. Vielleicht gebraucht der Herr genau dich, dass du deinen ungläubigen Ehemann zum Glauben führst. So wie es in 1. Petrus 3 am Anfang steht, braucht ihr auch nicht aufschlagen, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. John MacArthur schreibt dazu, unter einem ungleichen Joch zu sein, ein Fleisch mit einem Ungläubigen zu sein, kann frustrierend, entmutigend und sogar kostspielig sein. Doch es macht nicht zwangsläufig unrein, denn ein Gläubiger kann ein Haus heiligen. Ein Christ in einem Haus ziert das ganze Haus. Gott wohnt in dem Gläubigen und alle Segnungen und Gnadenerweise fließen vom Himmel in sein Leben und sprudeln über, um alle zu bereichern, die in seiner Nähe sind. Zitat Ende. Wie viele Familienmitglieder sind schon zum Glauben gekommen, weil eine gläubige Person im Haus da war, die dem Herrn nachgefolgt ist? Es gibt einige, viele von euch, bei denen das der Fall war. Okay, noch ein paar Anwendungen. Moment. Scheidung sollte nicht von dir ausgehen. Es gibt Hoffnung. Gott ist da und bestätigt, dass du in diesem Beziehungsstatus bleiben sollst, auch wenn es nicht einfach ist. Er wird dir nichts abverlangen, was du nicht mit seiner Hilfe auch tun kannst. Vergegenwärtige dir, dass Gott dich gebraucht, um deine Familie zu heiligen, zu segnen. Denk an das Privileg, dass durch dich dein Ehepartner dem Evangelium ausgesetzt ist. besonders wenn du ihm das Evangelium vorlebst. Vielleicht gebraucht der Herr gerade dich, um Einzelne aus deiner Familie zu sich zu ziehen. Was ist aber, wenn jetzt der ungläubige Ehepartner die Scheidung will? Die letzten beiden Verse. Paulus sagt, wenn ein ungläubiger Partner gehen möchte, dann lass ihn gehen. Wenn er die Scheidung will, dann soll er sich scheiden lassen. Doch was meint Paulus damit, dass der Ungläubige in solchen Fällen nicht gebunden ist? Heißt das, dass es in diesem Fall dann doch die Freiheit gibt, wieder zu heiraten? Hier verwendet aber Paulus ein anderes griechisches Wort für gebunden, als zum Beispiel in Vers 39, wo eine Frau so lange gebunden ist, bis der Mann stirbt und sich dann neu verheiraten kann. Es bedeutet, dass der Gläubige nicht verpflichtet ist, für den Erhalt des Zusammenseins zu kämpfen. Eine Scheidung ist erlaubt, wenn der ungläubige Partner darauf besteht. Man muss nicht um jeden Preis an der Ehe mit dem Ungläubigen festhalten, wenn dieser sich scheiden lassen will. Dieses Festhalten wird sonst Streit und Unfrieden erzeugen, aber Gott hat uns zum Frieden berufen. Wir sind nicht daran gebunden, Krieg zu führen, um den Ungläubigen dazu zu bringen, doch noch zu bleiben. So, letzter Vers. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Ein letztes Zitat von John MacArthur. Keiner hat die Zusicherung, dass man den Ehepartner retten kann. Wenn der Partner widerwillig oder ungern in der Ehe verharrt, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer und die Zerstörung des Familienfriedens ist vorprogrammiert. Evangelisation ist nicht Grund genug, eine Ehe aufrechtzuerhalten, besonders wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will. Der Gläubige sollte es Gott überlassen, der Seele des Partners mit der Botschaft der Errettung nachzugehen und zu gebrauchen, wen er möchte, um ihn zur Buße zu rufen. So, wir sind am Schluss angelangt. Danke für eure Geduld. Wir sind am Ende dieses herausfordernden Abschnitts angekommen, den ich mir niemals selbst ausgesucht hätte. Paulus hat den Korinthern Antwort gegeben, wie sie in ihrem jeweiligen Beziehungsstatus Gott verherrlichen sollen. Ich hoffe, dass dieser Text euch eine Hilfe war und dass die Verwirrung mindestens ein Stück weit bei diesen Themen abgenommen hat. Und wenn noch Fragen offen sind, studiert Gottes Wort, betet und geht auf die Suche nach biblischen Antworten. Und lasst uns bei alledem nicht vergessen, dass wir nur allein durch das Evangelium befähigt werden, genau so zu leben, wie es beschrieben ist. Nämlich aus seiner Vergebung können wir anderen vergeben. Mit seiner Langmut können wir in Situationen aushalten, die zum Davonlaufen sind. Mit seiner Geduld können wir auch auf den passenden Partner warten. In der Beziehung zu Jesus und im Evangelium können wir die Erfüllung und Zufriedenheit finden, die uns kein Beziehungsstatus und kein Partner geben kann. Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Amen. Wir beten noch. Ihr dürft gerne aufstehen. Herr Jesus, hab herzlich Dank, dass du uns nicht im Regen stehen lässt mit unseren Fragen, mit unseren Problemen, mit dem, was uns umtreibt. Ja, und egal in welcher Situation wir sind und auch wenn wir Dinge falsch gemacht haben und vielleicht jetzt neue Dinge dazugelernt haben, wie wir es hätten besser machen sollen, du gibst uns Hoffnung. Du, ja, trägst uns durch. Du hilfst uns, uns immer wieder neu auf dich auszurichten, dass wir unser Leben ab dem jetzigen Zeitpunkt wieder voll für dich und für deine Verherrlichung leben können. Hab herzlich Dank für Paulus, der nicht immer einfach schreibt, aber der uns so viel Wahrheit mitgibt. Und ja, dass es auch lohnend ist, wenn wir dein Wort studieren. Du bist gnädig, du hilfst uns dadurch. Herr, segne du alle, die jetzt vielleicht auch neue Dinge gehört haben. Ja, dass wir das bewegen, dass wir unser Leben daran ausrichten und dich verherrlichen. Ja, durch praktisch angewendeten Glauben. Ja, du bist groß, du bist der, dem alle Ehre gebührt. Amen.